Bernard, in Frankreich sind die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele vorbei. Der Präsident der Republik hat es genutzt, um seine Version, wie in Zukunft die Politik weitergehen soll, mit der Ernennung von dem ehemaligen EU-Kommissar Barnier zu unterstützen. Begründet hat er es unter anderem damit, dass Herr Barnier der einzige Kandidat gewesen ist, der bei Frau Le Pen Gnade gefunden hat. Alles andere wären sofort zu Ablösungen der Ministerpräsidenten, insbesondere der auch von der linken stärksten Fraktion vorgeschlagenen Frau Castille. Castells, spreche ich richtig aus?
Castells
gewesen sind. Also, alles nur vages Gerede im Kampf gegen rechts durch Herrn Macron?
Also direkt so hat er es nicht begründet, dass er gesagt hätte, bei Marine Le Pen findet es Gnade. Also Le Monde, die liberale Pariser Abendzeitung, schrieb, es habe vor der Ernennung, die am 5. September erfolgte, eine Regierungsbildung erfolgte bislang nicht, sondern es gibt tatsächlich nur die Ernennung des Premierministers. Also vor dieser Ernennung von Michel Barnier zum Premierminister habe Solomon Emmanuel Macron mit Marine Le Pen persönlich telefoniert. Das haben allerdings beide, Macron wie Le Pen, dementiert, was nicht bedeutet, dass das nicht stattgefunden hätte. Es gab verschiedene Spuren, die durch Macron untersucht wurden, jedenfalls offiziell. Einer fiel tatsächlich durch, das war der rechte Sozialdemokrat Bernard Cazeneuve, früher schon mal Premierminister, 5 Monate lang im Winter 2016, 2017, Anfang 2017 vor der vorletzten Präsidentschaftswahl. Was Macron damit hätte erzielen wollen, wäre eine Spaltung des Linksbündnisses. Das heißt, es wäre darum gegangen, den rechtesten oder rechteren Teil der Sozialdemokratie rauszubrechen aus dem Linksparteienbündnis Nouveau Front Populaire, die neue Front der kleinen Leute oder die neue Front derer da unten, grobschlächtig in Deutsch übersetzt mit neue Volksfront, aber das ist eben nicht die Front des ganzen Volkes, sondern populär sind die Klassen unten. Diese Strategie ging nicht auf, aus einer Mischung von Gründen. Das eine ist, dass der zentrale Parteiapparat des Parti Socialist da misstrauisch ist, aus vergangenen Erfahrungen. Das heißt, er sagt, wir brauchen die Linkswählerschaft, um eine rein rechtssozialdemokratische Regierungspolitik an den Erwartungen der linken Wählerschaft und auch der Gewerkschaften vorbei, bringt uns auf die Dauer in den Keller und wir werden uns nie wieder aufrappeln, wenn wir jetzt nicht eher versuchen, uns in dieser Oppositionsphase aufzubauen durch ein Bündnis mit Kräften weiter links. Das ist eine Frage des Überlebens der Partei. So reagiert der zentrale Parteiapparat.
Der PS
der Rechte,
jetzt.
Der Rechte, beim Parti Socialist, ja. Also bei der früheren Regierungspartei. Der rechte Flügel, der sagt, nein, nein, mit diesen anderen Linkskräften wollen wir nicht, die sind Igitt. Und wir wollen lieber mit Macron, der steht daneben in der innerparteilichen Opposition. Aber auch in der Partei Rechten, die ungefähr die Hälfte beim PS ausmacht, die andere Hälfte ist für das Linksbündnis. Aber ist auch natürlich eine staatstragende Partei, die jetzt eben versucht, wie man sich in der Opposition wieder aufbaut. Der rechte Flügel war seinerseits gespalten, weil es gibt eben auch eine starke Rivalität zwischen François Hollande, der schon mal Staatspräsident war, 2012 bis 2017, aber gerne 2027 wieder kandidieren würde, der auch jetzt zum Abgeordneten im Rahmen des Linksbündnisses wieder gewählt wurde. Das heißt, der seine politische Karriere nochmal zu starten versucht. Und Cazeneuve, das heißt, Hollande war aus taktischen Gründen mit der Partei Linken verbündet, um Cazeneuve zu torpedieren, weil Cazeneuve ihn möglicherweise seine eigenen Chancen beraubt hätte oder ihn in den Schatten gestellt hätte. Das heißt jedenfalls, es kam nicht dazu, dass die Rechtssozialdemokratie ausschert aus dem Nouveau Front Populaire Bündnis und diesen Premierminister unterstützt. Da sagte Macron, nein, das mache ich nicht. Also der hätte möglicherweise trotzdem Bestand gehabt als Premierminister, insofern als die ein Teil der Sozialdemokratie zwar jetzt nicht mit fliegenden Fahnen ihn unterstützt hätte und ins Kabinett eingetreten wäre, aus den genannten auch taktischen und parteitaktischen Gründen, aber möglicherweise ihn nicht über ein Misstrauensvotum gestürzt hätte. Jetzt wurde diese Spur verworfen. Es gab dann bürgerliche Kandidaten. Da wurde tatsächlich einer verworfen wegen eines Vetos des RN, des Rassemblement National, das war Xavier Bertrand, weil der RN sagte, diesen und jeden bürgerlichen Kandidaten, insbesondere Bertrand, den jetzigen Regionalpräsidenten in Lille, in Nordostfrankreich, den tolerieren wir auf keinen Fall. Gegen den würden wir sofort ein Misstrauensvotum einreichen, weil der sich in der Vergangenheit despektierlich, negativ, respektlos über unsere Partei geäußert hat. Also er hat sich das tatsächlich relativ scharf abgegrenzt, verbal jedenfalls vom RN. Und da sagte Macron, das kann auf die Dauer keine stabile Lösung bieten. Also sei es dadurch, dass die anderen Kandidaten aus den genannten Gründen durchrasselten, oder sei es, weil er sowieso auf ein Modell begrenzter Kooperation mit der extremen Rechten abzielte. Das Macron-Lager hat zumindest mit Konservativen und dem Rassemblement National gemeinsam das verschärfte Ausländergesetz im Dezember 2023 Eben. Durchgestimmt. Das heißt, es gab schon Stimmbündnisse in dieser Richtung in der Vergangenheit und auch gerade bei einem heiklen, brisanten Thema, das der extremen Rechten ideologisch an zentraler Stelle am Herzen liegt. Macron wollte ja auch durch die Parlamentsauflösung als erste Option eher ein Gegenüber mit einer rechtsextremen Regierung, zum Teil, um zu schauen, inwiefern kann die Bourgeoisie, das Kapital mit denen kooperieren und die also auch einbinden in aus dessen Sicht, aus Sicht des Kapitals, wirtschaftspolitisch vernünftige Lösungen, oder inwiefern kann man die vielleicht auch blamieren an der Macht, wenn sie da in diese wirtschaftspolitische Vernunft nicht reinpassen und wenn sie trotzdem eine gewisse Demagogie nach vorne bringen, da kann man sie ja auch an der Macht straucheln lassen. Also Macron hat auf jeden Fall ja schon abgezielt auf Regierungsoptionen mit denen. Und sei es, weil die anderen Optionen nicht funktionieren oder auch, weil er sie nicht ernsthaft wollte. Jedenfalls, Macron hat dann tatsächlich dieses Modell, also das auf Deutschland übertragen, auf Deutschland mit einem anderen, unterschiedlich funktionierenden politischen System ausgestattet, aber was in Deutschland eine CDU-FDP-Minderheitsregierung toleriert durch eine AfD, die aber stärker wäre als beide Parteien zusammen, bedeuten würde. Also dieses Tolerierungsmodell hat Macron jetzt tatsächlich in den Vordergrund gerückt. Der Rassemblement National seinerseits steigert jetzt auch die Lautstärke seines Tonfalls. Das heißt, am Anfang hieß es von dessen Seite nur, keine Regierung mit wirklich linker Beteiligung, also keine Regierung mit Beteiligung von LFI, der linkspopulistischen Wahlplattform von Jean-Luc Mélenchon, und keine Regierungsbeteiligung mit grüner Beteiligung, weil die Bauernfeinde sind und die französische Wirtschaft beeinträchtigen. Dann hieß es gar keine Linksregierung, auch nicht unter dem ganz rechten Sozialdemokraten Cazeneuve von deren Seite. Dann wurden bestimmte bürgerliche Kandidaten torpediert, möglicherweise auch dadurch verhindert oder mitverhindert. Jetzt heißt es von deren Seite, seit dem vorigen Sonntag, an dem zum Jahresbeginn, also in Frankreich bezeichnet man ja den die Wiederaufnahme von Arbeit und Schule nach den Sommerferien als eine Art Jahresbeginn. Also der Einschnitt, die Urlaubsperiode, der Einschnitt ist tatsächlich relativ tief im politischen Leben im August. Also zum Jahresbeginn oder Wiederbeginn, den der Rassemblement National am vorigen Sonntag beging, am 8. September, da hielt Marine Le Pen ja auch ihre Antrittsrede für die Wiederaufnahme des politischen Lebens nach der Sommerpause. Und da kündigte sie an und davor, am Tag davor auch kündigte ihr Parteivorsitzender Jordan Bardella an, dass in den Worten von Bardella dieser neue Premierminister jetzt unter unserer demokratischen Überwachung steht. Das heißt, dass wir
die Agenda diktieren.
Ihm die Agenda diktieren und ihm auch jederzeit damit drohen können, ihn über ein Misstrauensvotum zu stürzen. Also so einfach funktioniert es allerdings nicht, wie dargestellt. Es reicht nicht, dass der RN sagt, wir stürzen ihn jetzt und dann ist er weg, weil ein Misstrauensvotum würde eine Mehrheit bekommen, wenn die Linksopposition und der RN dafür zusammenstimmen. Es ist nun allerdings heikel. Also sagen wir mal, wenn der RN sagen würde, da die Regierungspolitik nicht rassistisch genug ist, reichen wir deswegen ein Misstrauensvotum ein. Das würde deswegen nicht durchgehen, weil dann die bürgerlich-demokratische Partei und die Linke gemeinsam dagegen stimmen würden, gegen das Misstrauensvotum des RN. Wenn jetzt aber an der sozialen Frage, wenn der RN beschließt, wir rücken jetzt hier die Demagogie nach vorne, der RN ein Misstrauensvotum einreicht, dann ist es natürlich heikel, weil die Linke könnte sagen, wir stimmen dagegen, weil es von der extremen Rechten kommt, was bisher die Position immer gewesen ist. Das wird der RN dann aber als Streitvorlage benutzen, um zu sagen, seht, wenn es drauf ankommt, dann stellen Sie. Die Linken ja parteipolitische Interessen über eure soziale Interessen, liebe Franzosen. So würden Sie es ja demagogisch verkaufen. Oder die Linke stimmt zu. Nehmen wir an, und das ist nicht nur theoretisch ein Schulbeispiel, sondern das wird demnächst, nämlich am 31. Oktober, ganz praktisch werden. Am 31. Oktober verfügt der RN nämlich über seine sogenannte parlamentarische Nische. Es ist parlamentarischer Usus, dass eine Oppositionsfraktion einmal im Jahr über einen Tag verfügt, wo sie alle Gesetzesvorschläge, Einträge einbringen kann, die sie möchte. Und beim RN ist das am 31. Oktober der Fall, als nächste Oppositionsfraktion. Nehmen wir an, die stellen dann die Streichung der Rentenreform vom vorigen Jahr zum Antrag. Und das haben sie bereits angekündigt. Mhm. Auch wenn das pure Demagogie ist, weil ihre eigenen Vorstellungen näher an denen der wirtschaftsliberalen und konservativen Rechten als an denen der Linken stehen. Das heißt, inhaltlich wollen die gar nicht so Soziales. Aber nehmen wir an, mit viel Getöse kündigen die an, wir kippen jetzt diese unpopuläre Reform. Symbolisch spitzen sie es auch darauf zu. Und die Linke steht dann im Dilemma. Entweder sie stimmen dagegen, obwohl sie seit Jahr und Tag gegen diese Reform waren und 2 Millionen, also Reform in Anführungszeichen, und 2-3 Millionen Leute dagegen auf die Straße brachten. Das würde dann natürlich von verschiedener Seite als Selbstverleugnung der Linken verkauft. Oder sie, also entweder stimmt sie dafür, weil sie sagt, das ist uns ein Herzensanliegen, dann stürzt die Regierung, dann kann der RN tatsächlich seine Macht mit ausspielen, auch wenn er es dann nicht allein gewesen ist. Oder die Linke stimmt dagegen und dann wird man es eben als ihre Selbstverleugnung darstellen. Mhm. Das heißt, insofern hat der RN keine absolute, aber eine relative und unter Umständen funktionierende Vetomacht gegen die Regierung.
Nun hat es ja gegen die Nominierung bzw. Ernennung von Barnier durchaus Proteste gegeben. Ich glaube, 300.000 war die Zahl.
Das ist die Veranstalterzahl. Also okay. Veranstalterzahlen sind, da ich gerne bei der Ehrlichkeit bleibe, mit Vorsicht zu genießen.
Worauf ich eigentlich hinaus will, einerseits ist es ja sehr erfreulich, also ich meine, wir haben ja auch nur 100.000, 200.000 als diese Enthüllung zur AfD und ihren Plänen, was dann an einer Regierung stattfinden würde, gehabt. Auf der anderen Seite würde ich jetzt aus dem Außenblick sagen, das ist ja eher nur der mobilisierbarste, innerste Kern, wahrscheinlich des LFIs gewesen, der da hauptsächlich gewesen auf die Straße gekommen ist. Es gibt keine in dem Sinne alle Kräfte umfassende Mobilisierung gegen die Diktate, die von rechts kommen. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch?
Die Mobilisierung, die ist jetzt nur nicht, die fällt nur bislang nicht in Millionenhöhe aus. Also es gab ein Wochenende, beziehungsweise einen Demonstrationstag am Samstag, den 7. September. Gerade eben, vor einigen Minuten, wurde ein neuer angekündigt für den kommenden Samstag, den 21., also jetzt nicht diesen, sondern den Samstag in 8 Tagen, am 21. September. Der Erfolg bleibt abzuwarten. Laut realistischen Abschätzungen, ich war selber bei der Pariser Demonstration, natürlich nicht überall in allen Städten, es fanden in 150 Kommunen Demonstrationen statt. Die Angaben liegen natürlich in Großstädten wie Paris und Marseille weiter auseinander als in Kleinstädten, wo man relativ genau zählen kann. In Paris waren laut Behörden 26.000, laut Veranstalterin 160.000 unterwegs. Auf der Route hätte man 160.000 nicht unterbringen können. Also man soll mit dem Quatsch mit rein propagandistischen Zahlen bitte aufhören. Realistisch sind 50.000 Menschen in Paris, 50.000 bis 60.000. Die Wahrheit quantitativ liegt oft irgendwo dazwischen und demnach könnte es realistisch sein, dass es Frankreich 200.000 waren, weil die Behörden 110.000 sagen und die Veranstalter 300.000. Das ist jetzt nicht nur der innere Kern von LFI, so viele Mitglieder haben die auch nicht. Organisierte Mitglieder haben sie sowieso nicht, weil sie sagen, wir sind eine Wahlplattform und keine Partei, was dafür sorgt, dass die Strukturen existieren, aber intransparent sind und eben auch nicht wirklich demokratisch, aber also sie haben schon Mitglieder in Basiskomitees, die nur nicht viel entscheiden können. Also sie können, LFI kann zehntausende Menschen mobilisieren, aber 200.000 Menschen sind nicht alles Personen, die sie als, als LFI-Mitglieder betrachten. Ich würde sogar sagen, aus eigener Beobachtung, es waren überwiegend Unorganisierte. Mhm. Es gab zwar zum Beispiel LFI-Fahnen, es gab auch Gewerkschaftszahlen, aber in kleinerer Zahl, Gewerkschaftsfahnen, aber in kleinerer Zahl, auch deswegen, weil die Gewerkschaftsverbände es ablehnten, zu der Demonstration aufzurufen, zu sagen, wir können jetzt aber nicht zu parteipolitischen Demonstrationen aufrufen, im Namen ihrer Unabhängigkeit. Die Gewerkschaften werden am 1. Oktober streiken, gegen unter anderem, aber an führender Stelle, gegen die Aufrechterhaltung der Rentenreform. Mhm. Jetzt war die Demonstration generationsmäßig betrachtet eher jung. Jedenfalls, das Altersschwergewicht war jünger als bei anderen Demonstrationen. Das waren meines Erachtens viele Unorganisierte. Das heißt, es war ein Achtungserfolg, aber 200.000 Menschen reichen natürlich mit Sicherheit nicht, um eine Regierung zurückzudrängen.
Okay.